Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Radovan Karadzic wird in Den Haag dem Richter vorgeführt. Er behauptet dort, die USA hätten ihm Straffreiheit zugesichert. Die SPD schließt den ehemaligen Minister Wolfgang Clement aus. Der Beginn einer heftigen Debatte über Linientreue. Die Teuerung in der Schweiz steigt weiter. Sie hat im Juli 3,1% erreicht. Später im Echo, Ende der Regierung Olmert, die Frage nach den Alternativen in Israel. 3 Jahre Gefängnis für Frau Shinawatra, die Frage nach den Zuständen in Thailand. UNO-Truppen in Darfur, sie werden bleiben, voraussichtlich, und sie werden weiterhin nicht wirksam eingreifen können. Und was wollte Herr Reinhardt? In Winterthur wird darüber gestritten, ob man die Bilder einer Sammlung anders aufhängen darf. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Eva Gammata.
Der vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal angeklagte frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic ist erstmals dem Gericht vorgeführt worden. Karadzic kündigte an, dass er sich selber verteidigen wolle. Er sagte, die USA hätten ihm im Jahr 1996 Zusagen im Gegenzug für einen Frieden in Bosnien-Herzegowina gemacht. Laut Karadzic hatte ihm Washington zugesichert, dass er nicht vor das Kriegsverbrechertribunal komme, wenn er sich aus der Politik zurückziehe. Der Richter forderte ihn auf, seine Aussage mit Fakten zu belegen. Zu den gegen ihn erhobenen Anklagepunkten äußerte sich Karadzic vorerst nicht. Er ist wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt. Karadzic war vor 10 Tagen in Belgrad verhaftet worden. Gestern wurde er von Serbien an das Tribunal in Den Haag ausgeliefert. Der Entscheid, den früheren deutschen Spitzenpolitiker Wolfgang Clement aus der SPD auszuschließen, hat innerparteilich eine intensive Diskussion um die Loyalität ausgelöst. Der frühere SPD-Finanzminister Eichel bezeichnete den Ausschluss als unangemessen. Der SPD-Landeschef von Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, sagte dagegen, der Entscheid sei völlig berechtigt. Clement werde gegen den Entscheid Berufung einlegen, sagte sein Rechtsbeistand, der frühere Innenminister Otto Schily. Clement wird vorgeworfen, er habe die innerparteiliche Solidarität verletzt. Er hatte im hessischen Wahlkampf indirekt dazu aufgerufen, die SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti wegen ihrer Energiepolitik nicht zu wählen. Mit Zahlungen von fast 40 Millionen Dollar kann die Großbank UBS ein Verfahren im US-Bundesstaat Massachusetts abschließen. Die UBS einigte sich mit dem Generalstaatsanwalt, dass sie dem Staat Massachusetts eine Summe von 1 Million Dollar zahlen werde. Zudem werde sie umstrittene Wertpapiere, sogenannte Auction Rate Securities, für 3,4 Millionen Dollar von Städten und Gemeinden zurückkaufen. Bereits im Mai hatte die UBS eingewilligt, dass sie 35 Millionen Dollar in Massachusetts zahlen werde. Im Staat New York ist gegen die UBS jedoch weiterhin ein Verfahren hängig. Dort hat sie der Generalstaatsanwalt wegen Betrugs eingeklagt, weil sie wider besseren Wissens diese Wertpapiere verkauft habe. Die Teuerung in der Schweiz steigt weiter. Im Juli stieg die Jahresteuerung auf 3,1%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Im Juni hatte die Jahresteuerung noch 2,9% betragen. Höher war die Teuerung letztmals im Oktober 1993 mit 3,4%. Die Preise hingegen gingen im Vergleich zum Juni leicht zurück, wegen des üblichen Ausverkaufs. So sanken die Preise für Bekleidung und Schuhe um 12%. Nochmals teurer geworden sind aber Benzin und Heizöl. In der Schweiz gehen nur in 4% der Familien beide Partner einer Teilzeitbeschäftigung nach. Dies ergibt eine Analyse des Kaufmännischen Verbandes, die aufgrund von Zahlen des Bundesamts für Statistik erstellt worden ist. Üblich ist es laut KV Schweiz weiterhin, dass der Vater voll arbeitet, die Partnerin außerhalb des Haushalts unter 50% tätig ist oder keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Als Hauptproblem wird vom Verband die Kinderbetreuung ausgemacht. Zudem verdienten Männer oftmals mehr als Frauen und Personen mit einem Teilzeitpensum seien oft bei der Altersversorgung benachteiligt. In Thailand ist die Frau des ehemaligen Regierungschefs Thaksin Shinawatra wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. Ein Gericht in Bangkok verhängte gegen Poyaman Shinawatra und ihren Halbbruder eine 3-jährige Haftstrafe. Ein Sprecher von Frau Shinawatra kündigte an, sie werde gegen das Urteil Berufung einlegen. Thaksin Shinawatra war vor 2 Jahren vom Militär gestürzt worden. Gegen ihn und seine Familie sind rund 12 Klagen wegen Korruption hängig. Die mit massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfende deutsche Warenhauskette Hertie ist zahlungsunfähig. Eine Sprecherin des Amtsgerichts Essen bestätigte, dass eine entsprechende Insolvenzerklärung eingegangen sei. Hertie ist laut Medienberichten wegen Finanzproblemen des britischen Haupteigentümers in finanzielle Schieflage geraten. Hertie beschäftigt über 4000 Personen und betreibt mehr als 70 Filialen. Der britische Eigentümer hatte im Jahr 2005 von Karstadt Quelle kleinere Warenhäuser übernommen und unter dem Traditionsnamen Hertie weiter betrieben. Italien, Griechenland und Malta sind mit einem beispiellosen Strom illegaler Einwanderer konfrontiert. Allein am Donnerstag erreichten 800 Personen mit 5 Booten die süditalienische Insel Lampedusa. Vorgestern waren es 400 gewesen. Das Auffanglager auf der Insel sei hoffnungslos überfüllt, melden die italienischen Behörden. Die illegalen Einwanderer würden nun nach Sizilien geflogen. Wegen des Zustroms hat Italien letzte Woche den landesweiten Notstand ausgerufen. Auch in Griechenland sind die Auffanglager übervoll. Seit Anfang Juli wurden allein im Gebiet der Insel Lesbos gut 1500 Migranten aufgegriffen. Rund 100 Migranten erreichten gestern die Insel Malta. Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes starben 3 Frauen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.141 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.470 Punkten minus 1%. Der Euro wird zu 1.63,46 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.04,77 Franken. Das Wetter morgen Freitag, den 1. August. Besonders im Osten scheint zunächst noch zeitweise die Sonne. Dann ziehen immer mehr Wolken auf und am Nachmittag und Abend gibt es vielerorts Schauer und Gewitter. Besonders an den Voralpen können die Gewitter zum Teil heftig sein. Die Temperatur erreicht 26 bis 30 Grad. Am Samstag scheint im Westen und Süden oft die Sonne. Im Osten hat es mehr Wolken und in den Bergen fallen zum Teil noch letzte Schauer. Am Sonntag scheint überall meist die Sonne, ganz im Norden können dichtere Wolken am Abend lokal etwas Regen bringen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 25 und 30 Grad.
Ehud Olmert geht. Wieso und was nun? Wolfgang Clement soll gehen. Warum und was heißt das? Frau Shinawatra soll 3 Jahre ins Gefängnis. Warum sie und nicht ihr Mann? Die UNO soll in Darfur bleiben, das wird nichts ändern am Fiasko. Die Bilder müssen hängen, wo sie hingen, der Streit um die Sammlung Reinhardt und unsere Sommergeschichte mit Geschichte, 1989, Lambada. Lambada war Dirty Dancing, aber nicht nur das, Lambada war auch schmutziges Geschäft, Echo der Zeit. Ehud Olmert gibt auf, man hätte es bald nicht mehr geglaubt. Der israelische Regierungschef hatte sich krampfhaft an seinem Amt festgeklammert, etwa nachdem er einen verlustreichen Krieg gegen die Hezbollah geführt und damit nichts erreicht hatte. Er war auch im Amt geblieben, nachdem ihm die Staatsanwaltschaft gravierende Fälle von Korruption vorgeworfen hatte. Es hat fast ständig Kritik gehagelt gegen ihn, er blieb ungerührt. Und jetzt tritt er zurück mit Berufung auf die anhaltende Kritik. Gad Lior ist Chef des Hauptstadtbüros der Zeitung Yediot Acharonot. Er nimmt Olmert diese Begründung ab.
Er tritt zurück, weil es zu viel Kritik gibt, die ganze Zeit, also die Überschriften in die Zeitung, Fernsehen und natürlich die ganzen Menschen auf den Straßen. Er kann das sich nicht mehr leisten. Er hat 13% nur Unterstützung von Publikum hier in Israel und so kann kein Premierminister regieren.
Nun fordert einer seiner stärksten Gegenspieler, Benjamin Netanyahu, sofortige Neuwahlen mit der Begründung, diese Regierung, auch wenn ein anderer jetzt an die Spitze steht, hat keine Zukunft mehr. Wie wahrscheinlich sind Neuwahlen?
Nicht alle Parteien möchten Neuwahlen. Es sind ziemlich viele Abgeordnete von den 120, die in die Knesset, das israelische Parlament, sitzen, die ganz genau wissen, wie sicher auch bei ihnen immer, dass sie nicht mehr reinkommen zu das nächste Parlament. Die werden nicht zustimmen gegen der nach Olmert sein wird vielleicht. Das kann die Dame Tzipi Livni sein, das kann der Herr Shaul Mofaz sein, also jemand von Kadima, von dieser Partei von Ehud Olmert. Und darum gibt es ziemlich große Chancen, dass die doch eine neue Regierung aufbauen können.
Und wenn, wer wird es sein? Für wen wird sich die Partei entscheiden? Für Mofaz oder für Livni?
Heute sind neue Umfragen und das sind ganz andere Ergebnisse. Die eine zeigt 44 für Tzipi Livni, 28 für Mofaz.
Innerhalb der Partei?
Nein, vom ganzen Publikum. Innerhalb der Partei gibt es nur 8%, also 54 gegen 46 zwischen die beiden, aber es sind ja noch zwei, die kandidieren. Wenn man die ganzen vier zusammennimmt, dann ist Tzipi Livni am ersten Platz ganz klar, nämlich dann sind viele Stimmen noch für noch zwei andere, die dann kandidieren, Dichter und Shitrit, und dann ist Tzipi Livni die nächste Premierministerin von Israel, wenn sie es schafft, eine Regierung aufzubauen.
Von Frau Livni sagt man immer, sie ist eigentlich eine sehr, sehr konservative Frau. Und man sagt aber auch, sie sei eine Frau, die zuhören könne, die eine gewisse Elastizität habe. Was ist von Tzipi Livni zu erwarten, wenn sie denn Ministerpräsidentin würde?
Wenn sie Premierministerin wird, ich denke, sie macht weiter. Eine Sache, den Friedenprozess mit Syrien. Zweite Sache, den Friedenprozess mit den Palästinenser. Dritte Sache, sie war auch davor nicht als Ministerin im Finanzministerium und sie hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Das heißt, sie kann auch weiter gute Wirtschaft hier in Israel machen. Nämlich Israel hat heute wirklich wenig Arbeitslose und hat ein Wachstum von mehr als 5%, Nummer 1 im Westen.
Ihr Gegenspieler in der Partei wäre Shaul Mofaz. Was würde der anders machen?
Kann man sagen, der ist Mr. Security. Er war ja die Nummer 1 in die Armee und er war auch der Verteidigungsminister. Und man denkt, also das bringt er mit sich. Also wenn man zu tun hat mit Iran, und das fragen sich viele Leute, was geschieht dann, oder noch ein Krieg, das wollen wir nicht haben, wenn es irgendwas gibt hier mit Syrien oder was, oder mit den Palästinenser, hat er natürlich viel mehr Erfahrung wie die Frau Livni. Aber in den anderen Gebieten, in allen beinahe, sagt man, dass die Frau Livni, man sagt, es besser ist oder begabter ist. Und die Frage ist, was genau in noch ein oder zwei Monate geschieht, wenn gerade die Wahlen sind, wenn man gerade Schießerei hat und Terroranschläge, kann sein, Mofaz wird wegen dieses Ding siegen. Und wenn es nicht ist, wird vielleicht Livni siegen.
Das wäre ja nicht zum ersten Mal, dass Radikale auf dieser oder jener Seite eine solche Wende herbeiführen. Gesetzt den Fall, Sie haben gesagt, das sei unwahrscheinlich, aber gesetzt den Fall, es käme doch zu Neuwahlen, wer würde dann gewinnen?
Wenn es Neuwahlen gibt, jetzt, heute, also am 31. Juli, dann gewinnt anscheinend Benjamin Netanyahu. Aber wenn diese Wahlen in zwei Monaten sind, man kann ja nicht wissen, man spricht auch so Hintergrundgespräche, dass vielleicht die Arbeiterpartei und Kadima zusammengehen. Also lauter solche Geschichten dafür, dass der Benjamin Netanyahu nicht siegt, nämlich er ist in die rechte Seite. Ich kann Ihnen nur einen Satz noch sagen, wenn Benjamin Netanyahu siegt, er wird auch weiter den Friedensprozess mit Syrien und Palästinenser machen, vielleicht einen anderen Weg. Aber er hat ja schon vor ein paar Jahren mit denen gesprochen und hat versprochen den Syrern, dass Israel von den Golanhöhen runtergeht. Also man kann nicht denken, dass wenn Netanyahu hier Premierminister ist, kommt gleich Krieg. Das hat man damals gedacht, wie Begin der Premierminister war. Und ein halbes Jahr danach gab es Frieden mit Ägypten.
Einschätzungen von Gad Lior, er ist Chef des Jerusalem-Büros von Yediot Acharonot. Wolfgang Clement ist einer der bekanntesten deutschen Sozialdemokraten, der frühere Wirtschaftsminister der Regierung Schröder und ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Heute ist Wolfgang Clement wegen parteischädigenden Verhaltens aus der SPD ausgeschlossen worden. Clement verkörpert den konservativeren Teil der Partei, insbesondere den in der Partei heftig umstrittenen Reformkurs der sogenannten Agenda 2010. Führende Sozialdemokraten haben sich heute über den Rausschmiss schockiert gezeigt und warnen davor, einen unbequemen Geist auf diese Weise mundtot machen zu wollen. Aber es gibt auch Verständnis für den spektakulären Schritt. Fritz Dinkelmann.
Auf dem Höhepunkt des hessischen Wahlkampfes im Januar dieses Jahres, als sich der amtierende Ministerpräsident Roland Koch, CDU, und seine sozialdemokratische Herausforderin Andrea Ypsilanti ein knallhartes Duell lieferten, mischte sich Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement ein mit einem Statement, in dem er faktisch dazu aufrief, die Genossin nicht zu wählen, weil er ihr das Amt der Ministerpräsidentin nicht zutraute. Das war parteischädigend, kein Zweifel. Und der lustvolle Polemiker Clement wusste sehr wohl, dass er den Bogen überspannt hatte. Aber als er sich dann vor ein paar Wochen vor der Landesschiedskommission im SPD-Ortsverein Bochum-Hamme, da ist er Mitglied, rechtfertigte, da schien es, als ob es bei einer durchaus auch angemessenen Rüge bleiben würde. Entsprechend unerwartet traf ihn heute das Verdikt Parteiausschluss. Und auch bei Spitzengenossen löste der Entscheid schockierte Reaktionen aus. SPD-Umweltminister Sigmar Gabriel sagte, wenn wir jeden, der bei uns mal Blödsinn erzählt oder uns Probleme macht, ausschließen, dann wird's auf die Dauer einsam. Andere sprachen von einer unfassbaren, einer grotesken Entscheidung und auch Ex-Parteichef Franz Müntefering distanzierte sich und erinnerte die Partei an ihre demokratische Streitkultur. Doch gab es auch andere Stimmen, solche, die den Parteiausschluss begrüßten, eines Politikers, der mit seinem losen Mundwerk schon viele Genossen beleidigt hat. Auch das erklärt den Entscheid von heute. Wobei, Rache als politisches Motiv, das kommt beim Volk nicht so gut an. Vor allem aber fürchten einflussreiche Sozialdemokraten, dass die Öffentlichkeit den Parteiausschluss so interpretieren könnte, dass die SPD ein Exempel statuieren will gegen Schröders Reformkurs. Clement war der Motor der Agenda 2010, der die SPD in eine anhaltende Existenzkrise stürzte. Und schließlich, der Anlass für den Clement-Rauschmiss ist für Parteichef Kurt Beck verfänglich, weil er es war, der bei der Hessenwahl Regie führte, Frau Ypsilanti dazu ermunterte, mit der neuen Linken zu kooperieren. Der Plan scheiterte, Beck krebste zurück und kämpft seither um seine Glaubwürdigkeit. Kurt Beck macht Urlaub, aber danach sollte er sich überlegen, ob er den Parteiausschluss rückgängig machen soll, weil der parteischädigender sein könnte als alles, was der unbequeme Freigeist Clement je gesagt hat.
Drei Jahre Haft. Pojaman Shinawatra staunte nicht schlecht heute Morgen, als ein Richter ihr dieses sehr harte Urteil verkündete. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung im großen Stil. Die Verurteilte ist eine reiche Geschäftsfrau. Vor allem aber ist sie die Gattin des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra, der wegen Korruption verurteilt und anschließend vom Militär aus Amt und aus Würden und aus dem Land gedrängt worden war. Thaksin Shinawatra ist mittlerweile zurückgekehrt und die ihm nahestehende Volkspartei hat die letzten Wahlen gewonnen. Ich fragte den Südostasien-Korrespondenten der NZZ, Manfred Rist, gegen wen richtet sich dieses Urteil? Gegen Frau oder gegen Herrn Shinawatra?
Zunächst natürlich gegen Frau Shinawatra, die sich in zwei Verfahren vor Gerichten verantworten muss, aber natürlich auch gegen den ehemaligen Premierminister Thaksin Shinawatra. Insgesamt muss man vielleicht sogar sagen, es richtet sich gegen die ganze Familie Thaksin, die nun mit zahlreichen Verfahren vor den Gerichten rechnen muss und aufgrund des heutigen Urteils muss man davon ausgehen oder kann man davon ausgehen, dass die Richter sehr mutig vorgehen werden.
Sie sprechen von mutigen Richtern. Ist das die Justiz, die da unabhängig operiert? Bisher war es ja vor allem das Militär, das Druck gemacht hat gegen diesen Regierungschef, den man als korrupt und letztlich nicht tragbar angeschaut hat.
Das ist richtig, nur hat sich das Militär inzwischen praktisch vollständig aus der Politik zurückgezogen. Was hingegen passiert ist, und das ist ebenfalls interessant in diesem Zusammenhang jetzt zu sehen, das Königshaus, das heißt der König, hat vor wenigen Monaten die Justiz des Landes gewissermaßen an die Brust genommen und ihnen nahegelegt, mutiger zu agieren, das politische Vakuum des Landes gewissermaßen auszunutzen, Flagge zu zeigen und stabilisierend zu wirken. Das war ein mutiger Schritt, der eindeutig gegen die Familie Thaksin gerichtet war. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir heute mit diesem Urteil ein erstes Resultat dieser königlichen Intervention haben.
Sie sagen, das Militär, das bisher entscheidend Druck gemacht hat gegen Thaksin, zieht sich zurück. Sie sagen, auf der anderen Seite stärkt der König einer unabhängigen Justiz den Rücken und diese geht jetzt gegen die Familie von Thaksin Shinawatra vor. Worauf läuft das hinaus? Er ist ja nach den letzten Wahlen offensichtlich wieder die stärkste politische Figur im Land, die da jetzt gebremst werden soll.
Das ist richtig. Er hat sich gewissermaßen politisch wieder aufgerappelt, wird jetzt aber mit diesem Urteil sicherlich zurückgebunden. Und das wird auch die Volkspartei, die ja aus den vergangenen Wahlen als Sieger hervorgegangen ist, das wird auch diese Volkspartei nicht unberührt lassen. Sie stützt sich ja im Wesentlichen auf die Popularität von Thaksin. Thaksin ist nach wie vor allem auf dem Land sehr populär. Also dieser Rückschlag vor den Gerichten hat durchaus auch politische Auswirkungen.
Und es könnte ein weiterer folgen, denn gegen ihn selber laufen auch Verfahren.
Es laufen gravierende Verfahren gegen ihn, ein halbes Dutzend Verfahren, Anklagepunkte, die schwerwiegend sind. Und man muss davon ausgehen, dass Thaksin verurteilt wird aufgrund dieser Anklagepunkte. Und das wiederum wird natürlich zur Spaltung des Landes beitragen. Denn Thaksin ist, ich habe es vorhin erwähnt, nach wie vor allem auf dem Land, in der Landbevölkerung, sehr populär. Also man kann durchaus mit weiteren politischen Spannungen rechnen in diesem Zusammenhang.
NZZ-Korrespondent Manfred Rist. Sie hören nicht oder Zeit mit diesen weiteren Themen. Die Sammlung Reinhardt und die Frage, darf man das? Der Rückblick auf Lambada und die Frage, durfte man das? Zuerst aber Darfur und die UNO. Spätestens bis heute Nacht muss der Sicherheitsrat das Mandat für die Blauhelm-Mission in der sudanesischen Provinz Darfur verlängern. Trotz Einwänden von afrikanischen Staaten, aber auch seitens der Vetomächte Russland und China dürfte das gelingen. Aber damit ist das Problem der Darfur-Mission bei weitem noch nicht gelöst. Es fehlen den Blauhelmen dort Soldaten, es fehlen Transportmittel, es fehlt Ausrüstung. Die Soldaten sind hoffnungslos überfordert. Fredrik Steiger.
Es hätte der größte UNO-Blauhelm-Einsatz aller Zeiten werden sollen. Klar war auch, dass es einer der schwierigsten sein würde. Doch die Mission stand von Anfang an unter einem ungünstigen Stern. Nun schlägt eine Koalition aus 36 Menschenrechts- und anderen Nichtregierungsorganisationen Alarm. Deren Sprecher, Dismus Nkunda, bemängelt:
The deployment of the UNAMID force did not meet the expectations of the people of Darfur. It had expected to have about 26,000.
Zu keinem Zeitpunkt habe die UNAMID, die UNO-Blauhelm-Operation in Darfur, die Erwartungen der Menschen vor Ort erfüllt, nämlich ihnen zu helfen und für Stabilität zu sorgen. Auch weil statt 27,000 noch immer bloß gut 8,000 Friedenssoldaten dort stationiert seien. Und noch immer fehlen ihnen längst zugesagte Transportkapazitäten, etwa Helikopter und Panzerfahrzeuge. UNAMID-Kommandant Martin Luther Agwai versteht daher die verbreitete Frustration.
For anybody to expect that 8,000 troops and under 2,000 policemen will police an area as big as...
Doch es sei absurd zu erwarten, dass seine 8,000 ungenügend ausgerüsteten Mann eine Bürgerkriegsprovinz von der Größe Frankreichs befrieden könnten. Als wären die Probleme für die Darfur-Blauhelm-Mission nicht so schon groß genug, kommt nun auch noch ein Streit im UNO-Sicherheitsrat hinzu. Die afrikanischen und arabischen Länder wollen nämlich die Verlängerung des UNAMID-Mandats verknüpfen mit einem Verzicht auf einen Haftbefehl gegen Sudans Diktator Omar al-Bashir. Ihn will der Internationale Strafgerichtshof wegen Völkermordes anklagen. Der sudanesische UNO-Botschafter Abdal Ahmoud Abdal Halem Mohammed drückt es so aus:
Disregarding Africa and ignoring the African resolution is an affront to the continent.
Es wäre ein Affront, wenn der UNO-Sicherheitsrat das UNAMID-Mandat verlängern würde, ohne die afrikanische Forderung zu berücksichtigen. Gestützt wird Präsident al-Bashir auch von den UNO-Vetomächten China und Russland, die eine internationale Strafjustiz gegen Staatsoberhäupter ohnehin ablehnen. Zwar dürfte man heute Nacht einen Kompromiss finden und das Mandat der Blauhelme zumindest für einige Monate verlängern. Doch die Probleme der UNAMID-Mission sind damit längst nicht gelöst. Zum einen fehlen zurzeit die politischen Voraussetzungen für einen Frieden in Darfur, der auch von der sudanesischen Regierung immer wieder sabotiert wird. Zum anderen zeigen sich an der Darfur-Mission ganz grundsätzliche Probleme für UNO-Blauhelm-Einsätze. Der abtretende oberste Blauhelm-Chef der Vereinten Nationen, Jean-Marie Guéhenno, nahm in seiner Abschlusspressekonferenz kein Blatt vor den Mund.
This growth of peacekeeping, the numbers has been really staggering. That growth is also a growth in complexity.
An immer mehr Orten in der Welt seien Blauhelm-Einsätze gefragt und diese würden außerdem immer komplexer. Fast 140.000 UNO-Blauhelme sind derzeit im Einsatz. Längst nicht mehr nur an Orten, wo es gilt, einen Frieden zu bewahren oder abzusichern, sondern oft dort, wo gar kein Friede in Sicht ist.
The notion that you can enforce a peace is wrong.
Die Vorstellung jedoch, dass sich ein Friede erzwingen lasse, sei falsch.
I for one am convinced that force does matter.
Doch UNO-Blauhelme müssten mit den nötigen Machtmitteln ausgestattet sein. Denn wen sollten sie schützen, wenn sie wie in Darfur kaum sich selber verteidigen könnten? Ernüchternd ist daher Gehenos Fazit. Derzeit verfüge man weder über die Ressourcen noch über den politischen Rückhalt, um die Lage für die Leidenden in Darfur entscheidend zu verbessern. Der größte Blauhelm-Einsatz in der Geschichte der UNO scheint zum Scheitern verurteilt.
Fredrik Steiger ist diplomatischer Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Winterthur ist heute Großstadt, 100.000 Einwohner. Und diese Großstadt Winterthur will sich als Kulturstandort besser verankern. Die Voraussetzungen dafür wären gegeben. Die Stadt verfügt über eine große Anzahl von Museen, vom Foto über das Kunstmuseum zur Sammlung Oskar Reinhardt am Römerholz. Um die Attraktivität dieser Museen zu steigern, hat der Stadtpräsident ein Museumskonzept ausarbeiten lassen. Und hier regt sich nun heftiger Widerstand. Gestritten wird darüber, was mit der Sammlung Oskar Reinhardt am Stadtgarten geschehen darf und was nicht. Karin Salm.
Oskar Reinhardt war ein charismatischer Mensch, der seine Sammlung mit Bildern aus dem 18. und 19. Jahrhundert als Gesamtkunstwerk anlegte und die Hängung akribisch austarierte. Und so hielt er, als er seine Sammlung vor über 60 Jahren der Stadt Winterthur schenkte, in der Stiftungsurkunde fest, dass sie dauernd in unverändertem Bestand beisammen zu halten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen sei. Diese breite Öffentlichkeit besteht aus jährlich rund 13.000 Besuchern, die im einstigen Knabengymnasium im Museum am Stadtgarten unter anderem das Prunkstück, den berühmten Kreidefelsen von Caspar David Friedrich, sehen wollen. Zu wenig, findet Winterthurs Stadtpräsident Ernst Wohlwendt.
Es ist einfach eine Tatsache, dass Museen mit einer stehenden Sammlung heute nicht mehr attraktiv sind.
Und darum gibt es für den Stadtpräsidenten Wohlwendt, der gleichzeitig auch Präsident der Stiftung Museum Oskar Reinhardt ist, nur ein Rezept, um mehr Besucher ins Museum am Stadtgarten zu locken. Die Stiftungsurkunde muss gelockert werden. Das heißt, es sollen Werke aus anderen Winterthurer Sammlungen hinzukommen können. Auch der Fundus an Grafik, die Oskar Reinhardt gesammelt hat, soll mit einbezogen werden.
Und hier könnte es durchaus reizvoll sein, dann eben neue Kompositionen zusammenzustellen, die neue Bezüge ermöglichen, die spannend sein könnten und ansprechend sein könnten.
Überraschende thematische Schwerpunkte und spannungsreiche Dialoge sind gefragt, um die mageren Besucherzahlen aufzupolieren. Und darum hat Ernst Wohlwendt der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht beantragt, die rigide Stiftungsurkunde zu ändern. Barbara Lutz war 3 Jahre lang Oskar Reinhardts persönliche Sekretärin und hat hautnah miterlebt, wie wichtig dem Kunstliebhaber und Mäzen dieses Museum am Stadtgarten war. Barbara Lutz ärgert sich über dieses Buhlen um das Publikum, vor allem aber darüber, dass der Stadtrat Oskar Reinhardts Willen so respektlos attackiert.
Wenn man die Stiftungsurkunde ändert, dann ist Tür und Tor offen, um die Sammlung zu zerschlagen und etwas ganz anderes daraus zu machen. Und das ist einfach nicht der Stifterwille. Die Stadt Winterthur hat diese Schenkung akzeptiert und das Stimmvolk hat den Kredit bewilligt zum Umbau des alten Gymnasiums. Und ich glaube einfach nicht, dass man den Willen des Stifters so mit Füßen treten kann.
Barbara Lutz hat darum einen Verein Freunde des Museums am Stadtgarten gegründet. Dieser Verein verlangt von der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht, dass Oskar Reinhardts Stiftungsurkunde auf gar keinen Fall geändert wird. Denn, so ist die einstige Sammlersekretärin überzeugt, Oskar Reinhardt würde einer Änderung nie und nimmer zustimmen. Ernst Wohlwendt sieht das anders.
Wenn Oskar Reinhardt in der heutigen Museumslandschaft wieder so etwas machen würde, würde er mit Sicherheit eine andere Formulierung wählen, weil in der Zwischenzeit sich die Sehgewohnheiten geändert, die Gesellschaft hat sich stark verändert, das Angebot an Museen hat sich mehr als verdoppelt und in dieser Konkurrenz bestehen und eben trotzdem auch sehr gute Werke präsentieren können, das verlangt nach anderen Konzepten.
Ja, hat Herr Wohlwend oder ich Oskar Rainer abgekannt? Wir sind eben der Meinung, dass das gar nicht so ist, dass sich die Landschaft gar nicht so verändert hat. Und ich glaube, das Einzige, was Oskar Reinhardt anders möchte heute, wäre, dass er einen Stiftungsrat hätte, der ihm seinen Willen respektiert und seine Interessen vertritt.
In Winterthur geht es also um eine Grundsatzfrage, die das Zeug zum Präzedenzfall hat. Wie sakrosankt ist der Wille eines Stifters und wie gewichtig sind die veränderten Sehgewohnheiten in einer vielfältigen Museumslandschaft? Eine Antwort auf diese Grundsatzfrage muss die eidgenössische Stiftungsaufsicht finden und man darf gespannt sein.
Kulturredaktorin Karin Salm. Wir kommen zur Wiederholung unseres Sommerserie-Beitrages. Wir reden über eine Geschichte aus dem Jahr 1989. 1989 in den europäischen Ostblockstaaten wächst der Protest der Bevölkerung. Ungarn baut die Grenzanlagen zu Österreich ab. Die Tschechoslowakei öffnet sich. Die Berliner Mauer fällt schließlich. In Serbien wird Slobodan Milosevic Präsident. In China löst das Militär die Besetzung des Platzes des himmlischen Friedens mit dem Tiananmen-Massaker gewaltsam auf. Im Sommer 89 erklang aber auch überall eine Melodie, die gleichzeitig auch Tanz und Mode war. Lambada. Der Song stürmte weltweit die Charts und verkaufte sich mehr als 30 Millionen Mal. Weshalb auch immer. Nadja Fischer über die Geschichte eines Riesensommerhits und eines Riesensommerschwindels.
Lambada.
Das Jahr 1989 ist weit weg, nicht aber Lambada.
Die Walkman-Zeit ist das gesehen. Ich glaube, ich habe das irgendwann dann auch mal aufgenommen und habe das ab und zu so gelöst. Vielleicht auf dem Töffel, das weiss ich nicht mehr.
Das ist mir geblieben. Ich weiss nicht warum, aber es ist mir geblieben.
Da hat man dazu getanzt, vor allem so aus der Hüfte raus.
Das war ein Sommerhit. Im Radio auf und ab gelaufen.
Ich hatte doch so eine Röckli und dann habe ich das immer dazu gesungen. Das Violette, das weiss ich ganz genau. Ich weiss nicht mehr, wie es kommt.
Genau, das war er, der Song einer bis dahin unbekannten Band namens Kaoma. Der Song, der im Sommer 1989 alle Rekorde brach. Spulen wir zurück. Eine Strandbar, fröhliche Menschen mit athletischen Körpern, vermutlich Brasilianerinnen und Brasilianer, die erstaunlich lasziv miteinander tanzen. Nicht mehr und nicht weniger zeigte der Lambada-Videoclip. Doch das genügte, um die Menschen von New York über Zürich bis Tokio mit dem Lambada-Virus anzustecken.
The basic Lambada. With your knees bent, slide your leg between your partner's thighs. Hold tight and step, step, step. One, two, three. One, two, three.
Tanzschulen boten Lambada-Crashkurse an und das Fernsehen sendete Ferntanzkurse für all diejenigen, die ihr erstes Hüftkreisen im stillen Kämmerlein üben wollten.
Swing your hips back and forth, back and forth, back and forth. While back to back, do the basic Lambada step. One, two, three. One, two, three.
Der Tanz, den Bischöfe in einer öffentlichen Stellungnahme als eine Manifestation des Teufels bezeichneten, versetzte auch die Schweizerinnen und Schweizer in Wallungen. Monatelang ging ein erotisches Knistern durch den Blätterwald.
Da wiegen sich Mann und Frau Schenkel an Schenkel, da erwachen gleich paarweise Liebes-, Lust- und Ferienträume.
Die gute Nachricht des Sommers, sie kommt durchs Ohr und geht in die Beine.
Vollkontakt ist Trumpf, vor allem auf Tanzflächen.
Glückspostleser im Lambada-Fieber. Über 1000 Glückspostleserinnen und Leser absolvierten in den vergangenen Wochen in 11 verschiedenen Dongsings Lambada-Plauschkurse.
Lambada ist noch viel erotischer als Dirty Dancing.
Nach der brasilianischen Hitgruppe Kaoma geht nun Monika Kählin daran, mit Swiss Lambada den Schweizern einzuheizen.
Das Dolomitensextett aus dem Tirol fühlte sich zu einem Alpen-Lambada inspiriert. Und die Kapelle Obwaldner Grues gab sich auf einmal lateinamerikanisch lüpfig. Ja, sogar die Blasmusik der Aargauer Kantonspolizei gab sich dem Lambada hin. Bertrand Dical, Musikspezialist und Journalist der französischen Zeitung Le Figaro. Der Welthit Lambada habe zuletzt viele Leute nur noch angewidert, sagt Bertrand Dical. Doch blenden wir ganz zurück. Wie kam es überhaupt zum globalen Lambada-Beben? Nun, Lambada war das Produkt einer perfekt geplanten Marketingkampagne. Einer Kampagne, die ihren Ursprung nicht etwa in Brasilien hatte, sondern in Paris. Zwei französische Musikproduzenten hatten in Brasilien den Modetanz Lambada entdeckt und beschlossen, mit einem Lambada-Song den französischen Markt zu erobern. World Music stand damals europaweit hoch im Kurs. Ein Jahr zuvor, 1988, hatte Moricante mit Yeke Yeke die Hitparaden gestürmt. Die Franzosen stellten also in Paris eine Band auf die Beine, drehten einen Musikclip zum Song und sie gingen eine Kooperation mit mächtigen Partnern ein, um Lambada gezielt unter die Massen zu bringen. Die Partner: der Privatfernsehsender TF1, der Radiosender Europe 1 und Orangina.
Il passait la chanson un peu tout le temps et n'importe quand, à n'importe quelle heure.
TF1 zeigte den Videoclip alleine im Juli und August 250 Mal, und zwar als Füller zwischen den verschiedenen Sendungen. Der Radiosender Europe 1 spielte den Song mehrmals am Tag, und dann war noch die Orangina-Werbung, die selbstverständlich mit Lambada unterlegt war und Ausschnitte aus dem Video zeigte. Es ging ganz offensichtlich darum, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Man wurde richtig bombardiert. Man kam an Lambada einfach nicht vorbei.
Donc c'était vraiment un bombardement constant. On pouvait pas y échapper.
Die Bombardierung zeigte ihre Wirkung. Lambada entwickelte sich in Frankreich innert Kürze zum Bestseller. Und der Plattenmajor Sony und der Orangina-Hersteller Pernod Ricard sorgten dafür, dass man den Song und den Clip bald auf der ganzen Welt kannte. Kaum jemand dürfte bemerkt haben, dass Orangina auch im Videoclip eine Art Nebenrolle spielt. Wer genau hinschaut, sieht mehrere Male, jeweils für den Bruchteil einer Sekunde, wie ein Kellner den Tänzerinnen und Tänzern die gelbe Limonade serviert.
De manière mondiale et de manière aussi cynique, d'une manière aussi ouvertement commerciale et commerçante, disons le mot, on n'a jamais revu quelque chose d'aussi parfait et d'aussi idéal et d'aussi bien réalisé que ce qui s'est passé avec la Lambada.
Seit Lambada gab es keinen weltweiten Hit mehr, der so kommerziell perfekt und auch so zynisch geplant worden wäre. Lambada war aus Marketing-Sicht erstmal ein voller Erfolg. Doch rückblickend war Lambada auch ein großer Misserfolg. Denn nach einer Weile wollte niemand mehr den Ohrwurm hören. Und dann sorgte Lambada auch noch für negative Schlagzeilen, ja für einen regelrechten Skandal.
C'est devenu un peu l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Et c'est d'ailleurs assez rare dans le monde de la communication. C'est-à-dire que l'exemple de la plus parfaite réussite est aussi l'exemple du pire échec.
Skandal um Lambada? Tatsächlich. Noch als die ganze Welt den Hüftschwung übte, flog auf, dass die französischen Produzenten das Lied kühn geklaut hatten. Die Melodie, so stellte sich heraus, hatten 8 Jahre zuvor 2 Bolivianer komponiert. Ein Schock, auch für die Bandmitglieder von Kaoma, die vom Schwindel nichts gewusst hatten.
Wo
Loalva Bras, die Sängerin der Band Kaoma.
Ah, c'était très dur parce que, par exemple, comme si vous avez une famille.
Das war sehr, sehr schwierig. Wissen Sie, das ist wie in einer Familie. Wenn Ihr Bruder etwas anstellt, dann spricht man nicht nur von ihm. Nein, der schlechte Ruf fällt auf die ganze Familie zurück. So war das auch mit Lambada. Auch wir von Kaoma standen auf einmal unter Beschuss. Und dann merkten wir, dass die Produzenten auch uns betrogen hatten. Ich habe bis heute nur einen kleinen Teil der Tantiemen erhalten, die mir eigentlich zustünden. Dabei habe ich viel für Lambada gearbeitet und den Song mehr als 30 Millionen Mal verkauft.
J'ai beaucoup travaillé pour ça et j'ai vendu quand même plus de 30 millions de disques dans le monde entier, quoi.
Loalva Bras ist heute 50 Jahre alt und sie kämpft noch immer vor Gericht dafür, dass sie am Riesenerfolg von Lambada beteiligt wird. Am Erfolg, den sie sich so erklärt.
Je pense que c'était le bon moment, on était là au bon moment. C'était un moment que les gens ne dansaient plus ensemble.
Ich glaube, Lambada kam einfach im richtigen Moment. Die Leute tanzten nicht mehr miteinander. Sie waren sich fremd geworden. Und da war auf einmal dieser Tanz, der so viel Nähe brachte. Stellen Sie sich vor, als im November 1989 in Berlin die Mauer fiel, tanzten die Menschen im Freudentaumel zusammen, Lambada. Nicht der Song, der Tanz war verantwortlich für den Erfolg von Lambada. Er brachte den Menschen einander wieder näher.
Les gens ont dansé la Lambada sur les murs. Les uns avec les autres. Moi, je pense que le plus gros responsable pour ce succès-là, c'était la danse. Qu'est-ce qu'elle représentait par rapport à unir les gens?
Loalva Bras lebt heute in Paris und in ihrer Heimat Brasilien. Dort ist sie eine bekannte und gefragte Sängerin. In der übrigen Welt kennt man sie, wenn überhaupt, nur als Sängerin der Band Kaoma, die sich als Eintagsfliege entpuppt hat. Eine tragische Karriere, könnte man denken. Doch Loalva Bras wirkt kein bisschen verbittert. Dank Lambada habe sie die Welt gesehen. In sage und schreibe 116 Ländern habe sie das Lied inzwischen gesungen. Inzwischen? Ja, sagt Loalva Bras, sie trete bis heute immer wieder mit Lambada auf. Aber Hand aufs Herz, stört es sie nicht, seit 19 Jahren auf den einen Song reduziert zu werden, 19 Jahre lang den einen Song zu singen?
Sincèrement, j'ai jamais pensé, oulala, ça fait 20 ans que je la chante. Jamais, jamais.
Ehrlich, ich habe nie gedacht, jetzt habe ich das Lied schon so und so viele Male gesungen, jetzt mag ich nicht mehr. Niemals habe ich das gedacht. Ich habe Lambada so viel zu verdanken, dass ich mich nie darüber ärgern werde. Das ist wie mit einem Kind. Sie haben es ein Leben lang. Lambada ist ein Teil meines Lebens.
C'est comme si vous avez un enfant. Vous allez le jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, ce sera votre bébé et votre enfant. C'est pareil, ça fait partie de votre vie, quoi. Alors, pour mes amis de la radio DRS, vous vous rappelez de « Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar.
Nadja Fischers Sommergeschichte mit Geschichte, nämlich die des Lambada. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Georg auf der Mauer. Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.